Ladies and gentlemen, life on tape from Germany, the one and only Box Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 231 des Box-Podcasts. Heute mit dabei der Eugen.
Servus.
Die Samira.
Hallo.
Und ich, der Robert. Und ich muss euch sagen, ich bin enttäuscht. Enttäuscht, dass mich niemand korrigiert hat, dass ich bei der letzten Ausgabe gesagt habe, es ist Februar 2019. Nicht einer hat geschrieben, dass ich mich da in der Zeit geirrt habe.
Recht? Nee, also das haben wir automatisch in unseren Köpfen korrigiert wahrscheinlich.
Wahrscheinlich. Ich hatte mich nur mal in die Folge kurz reingesehen, na, wie ist die Qualität? Moment mal, habe ich da gerade wirklich Februar 2019 gesagt?
Naja. Das Jahr ist noch recht jung, wir müssen uns noch daran gewöhnen, dass es schon 2020 ist.
Ja, und ich bin alt, ich werde alt. Ich bleibe einfach in der Zeit hängen.
Naja, solange es keiner merkt, ist ja auch nicht schlimm. Dann.
Ja. Kommen wir mal zum letzten Wochenende, beziehungsweise zum aktuellen Wochenende. Wir haben ja gerade den 1.3. und befinden uns noch in dem Wochenende. Mickey Garcia gegen Jesse Vargas, Samira. Wie fandest du denn die Rückkehr von Mickey Garcia gegen ein altbekanntes Schlachtross wie Jesse Vargas?
Ja, also am Anfang dachte man sich so, er braucht irgendwie seine Zeit, um reinzukommen, weil er echt sehr inaktiv war an den ersten Runden, also wenig gemacht hat. Aber er ist halt auch sein Stil natürlich, dass er halt eher weniger schlägt und dann effektiver ist als Jesse Vargas, der halt echt sehr gut begonnen hat, muss man sagen. Die ersten Runden sehr viel gearbeitet, natürlich teilweise schlägt er halt auch daneben oder auf die Deckung, aber er arbeitet halt viel und ja, für die Aktivität.
Man darf ja auch nicht vergessen, Vargas ist auch gute 12 Zentimeter größer.
Ja, das ist natürlich, ja, deswegen hat man auch gesehen, mit seinem Jab war er sehr erfolgreich. Also er musste ja eigentlich nur mit seinem Jab arbeiten, okay, ging manchmal gut zum Körper und hat sich halt so ganz gut die ersten Runden gesichert, hat halt wirklich viel gearbeitet. Und ab der 4. wurde es halt so langsam enger. So, die Runde kann man noch Vargas geben, muss man nicht. Könnte man auch die erste für Garcia dann gepunktet haben und dann so die Mitte des Kampfes bis zum Ende war dann Garcia doch der bessere Boxer. Also er kam halt viel besser in den Kampf rein. Man hat gesehen, er hat so ein bisschen seinen Ringrost abgeschüttelt. So. Vielleicht braucht er auch einfach ein bisschen Zeit, um reinzukommen, um die richtige Distanz zu finden und vor allen Dingen um seine rechte harte Schlaghand unterzubringen, wo er halt die ganze Zeit einfach nur auf die Lücken geguckt hat und dann auch Vargas damit beeindruckt hat. Also er war auch der physisch stärkere Boxer, so kompakter, hat härter geschlagen. Auch wenn Vargas sich vielleicht noch in der 9. einfach der aktivere war, es kommt halt drauf an, ja, wie man das dann punktet. So, ich habe dann halt noch die 9. Vargas knapp gegeben, weil er einfach für mich mehr gemacht hat, aber die härteren Schläge hat er halt trotzdem immer Garcia gehabt. So, auch bis zum Ende, ja, Garcia ein Level ganz noch über Vargas, hat sehr gut geboxt, kam sehr gut in den Kampf rein. In der 5. Runde hat er ja ihn ja sogar auf die Bretter geschickt. Also es war eine 10-8 Runde, also Garcia hat Vargas auf die Bretter geschickt. Vargas ist auch im Oberkörper zwar auch der beweglichere Boxer, man hat halt gesehen, er kommt irgendwie nicht gegen die Kraft, gegen die Power von Garcia an, hat bis zum Ende, muss man sagen, er ist trotzdem ein guter Boxer, auch technisch sehr gut, hat sogar am Ende des Kampfes, kurz vor dem Gong, ihn nochmal irgendwie rechts, links am Kinn getroffen, so, aber es hat halt keine Wirkung so gezeigt. Also Garcia hat es einfach so genommen, er war offen, ohne Deckung, aber hat es einfach genommen, so, da war nichts zu sehen, dann war der Kampf eh vorbei. Ich habe 115, 112 gepunktet für Garcia. Offiziell, also ich lag halt zwischen den Punktrichtern, die haben 116 zu 111 zweimal und 114, 113, was halt recht knapp ist, wahrscheinlich auch zu knapp von David Sutherland da gepunktet, aber der steht dann halt eher auf die Aktivität, der hat dann extrem dann die Aktivität gepunktet und nicht die klareren, härteren Treffer, die akkurater gesetzt waren von Garcia. Also es war auf jeden Fall ein guter Kampf, kann man sich angucken, technisch gut und unterhaltsam, ja. Hat mich unterhalten.
Was ja auch ein recht schnelles Gefecht war, war der Kampf zwischen Chocolatito und, wie hieß er denn jetzt noch, also Roman Gonzalez gegen Khalid Yafai, dem am längsten amtierenden englischen Weltmeister, um den WBA World Superfly Title. Hättest du vorher gedacht, dass Gonzalez gewinnt, Eugen, oder wärst du auf Yafai gegangen?
Boah, gute Frage. Also
so in der Voreinschätzung. Ich hab nicht, ehrlich gesagt, gar nicht mehr so im Kopf, was du letzte Woche gesagt hast.
Nee, ich glaube, wir hatten gesagt, dass es eng werden könnte, ne?
Mhm. Und es hat, und Gonzalez hat sich ja, so wie ich das gesehen habe, auch doch eindrucksvoll durchgesetzt.
Das hat er. Ich meine, er war ja nicht rundlos vorher schon so Pound for Pound Material oder ziemlich weit vorne, ne? Und hat dann halt gegen Wangek halt die beiden Niederlagen gehabt. Ja, vielleicht so sein Kryptonit, so der Mann, der ihm vielleicht gar nicht liegt. Aber dass er den so zerstört, den Yafai, das ist schon eindrucksvoll. Hätte ich auch nicht ganz so erwartet, dass das zumindest so krass passiert.
Wo es zu erwarten war, war der Kampf von Joseph Parker gegen Shaundell Terrell Winters. Ja, ohne ihm dem guten Mann jetzt zu nahe zu treten zu wollen. Aber wer ist das?
Meinst du jetzt Parker oder Winters?
Ja, Winters. Ja, Parker kennt man schon. Ja. Er hat jetzt auch da nicht wirklich geglänzt, hat sich einen kleinen Cut auch noch zugezogen gegen jetzt einen Boxer, der, na gut, zwar eine verhältnismäßig hohe K.O.-Quote hat bei 13 Siegen und 12 K.O.s, aber gegen wen halt? Also da ist null, da sind keine Boxer mit Namen bei. Und na gut, andererseits, Parker hat er auch jetzt wie lange nicht geboxt? Das letzte Mal am 29.06. des letzten Jahres gegen Alex Liepai.
Ganz der Busy-Kampf, ganz eindeutig. Also
ja, aber seit dem 28., also das letzte Mal, wo er guten, also gegen guten Gegner geboxt hat, war gegen Dillian White. Ja. Danach war halt wirklich, und das ist jetzt fast 2 Jahre, ja gut, eineinhalb Jahre. Wie lange will der sich denn beschäftigen? Ich meine, er ist jetzt auf Platz 13 bei BoxRec, er könnte höher sein.
Ja, aber vielleicht war das wie David Tua früher, ne? Der hat ja auch eine Zeit lang immer nur solche Kämpfe gemacht.
Ja, aber David Tua ist ja jetzt, gut. Dafür finde ich es Parker noch zu jung.
Ja.
Oder denkst du da schon so, das war's und da kommt nichts mehr?
Nö. Ich meine, Parker ist halt immer noch jemand, den man halt eigentlich gegen jeden zumindest als Gegner okay findet. Also, ich könnte mir gegen jeglichen Heavyweight Boxer eigentlich vorstellen, so ein netter Kampf. Also kann man doch machen. Das ist sicherlich auch vielleicht, was weiß ich, wenn es jetzt nicht sofort Fury gegen Wilder 3 geben sollte, natürlich auch immer. Es ist so ein Parker halt immer eine nette Option, ne, für jeden vorne.
Ich meine, jetzt abgesehen von Filip Horgovic ist er der Jüngste in den Top 15 mit 28.
Ja.
Eigentlich, wenn man mal so guckt, schon krass, so eine ziemlich Altherren-Rangliste.
Ja, die sind ja meist relativ wenig junge Leute dabei. Aber weiß nicht, Parker ist halt immer echt grundsolide. Und keine Ahnung, seine Vorstellung gegen Joshua war nicht so schlecht. Keine Ahnung, Parker wäre vielleicht auch ein schöner Prüfstein für einen Usyk oder keine Ahnung. Das sollten sich auf jeden Fall noch in nächster Zeit eigentlich irgendwelche Optionen ihn auftun.
Er wartet einfach auf einen größeren, wichtigeren, auf seine Chance, dass er halt wieder Geld verdient.
Aber naja, aber was heißt warten? Er hat doch mit Eddie Hearn einen super Promoter im Hintergrund, der ihm doch eigentlich diese Kämpfe verschaffen könnte.
Ja, der kümmert sich natürlich jetzt eher um Joshua und dann will er wahrscheinlich erstmal schauen, was er jetzt macht mit Joshua und Fury, wann das irgendwie vielleicht nächstes Jahr
ja, erst aber kommt. Trotzdem, wenn du überlegst, das ist Eddie Hearn, der könnte ihn gegen Dillian White nochmal antreten lassen. Der könnte ihn gegen Usyk antreten lassen. Das sind doch alles beides Boxer, die der unter Vertrag hat.
Das wäre wohl das Einfachste. Das ist halt auch gefährlich. Also wenn er ihn gegen Usyk antreten lässt und er gewinnt, er verliert vielleicht gegen Usyk. Also es kommt ja auch immer drauf an, ne? Ob er ihn gleich in so einen Kampf schicken will, wo er eventuell ja, dann verliert oder so, oder ob er ihn halt noch so ein bisschen warm halten will für irgendwas. Ja, dass sich das dann richtig lohnt, so, keine Ahnung. Also er plant bestimmt irgendwas mit ihm, aber muss man halt ja sehen.
Oder jemanden wie ein Derek Chisora, obwohl der soll ja jetzt gegen Usyk boxen. Da ist doch eigentlich so viel möglich. Oder nochmal ein Kampf gegen Huey Fury, der ist ja auch unter Vertrag, wobei Huey Fury jetzt nicht so gut ist.
Ja.
Also, er ist kein Tyson Fury.
Nein.
Kann jetzt auch nicht unbedingt nochmal sehen.
Gut, oder wer weiß, kann. Vielleicht will Canelo noch ins Schwergewicht aufsteigen. Ginge auch.
Aber wir können ja nochmal kurz den Kampf zusammenfassen, weil ich glaube, das haben wir jetzt ganz vergessen gegen Winter. Oder das Wichtigste, also der Kampf war in der 5. Runde zu Ende durch TKO und Parker hat der ist Winters, ne? Mit S am Ende, ja, Winters. Hat ihn in der 3. Runde auch schon mit einer rechten aufs Ohr, also einen Knockdown beschert, und sonst war es halt nicht so ein, ja, war halt so nicht so extrem spannender Kampf, weil Winters einfach keine Beinarbeit hat und die ganze Zeit in den Ringseilen stehen bleibt und so und sich da, ja, entweder Schläge kassiert oder halt probiert, da irgendwie einen zu landen, aber im Endeffekt ja keine Chance, weil Parker auch physisch einfach viel stärker war, von daher war das wirklich ein Stay-Busy-Fight, nichts Besonderes, der ist ja auch irgendwie schon 39, ja, kann man mal machen, so, wenn man was Größeres danach irgendwie in Aussicht hat. Wird er auch haben. Wir werden schon sehen, er wird bald gegen irgendjemanden boxen, der. Ja, bestimmt, Usyk wäre interessant. Könnte sein, dass es mit Usyk klappt.
Ja. Also, es gibt ja genug Leute. Ich bin gerade auf der Homepage von Matchroom. Ich wusste gar nicht, dass Cecilia Brekkus auch bei Matchroom unter Vertrag ist.
Das wusste ich, glaube ich, jetzt auch nicht so.
Aber
wirklich,
wenn ich jetzt hier gerade gucke, also Dillian White wäre ein Schwergewichtler, Alexander Usyk. Aber jetzt guck, Joseph Parker ist unter Vertrag. Und hier noch ein Schwergewichtler.
Vielleicht will er ihn auch nicht unbedingt gegen seine Schwergewichtler antreten lassen.
Golovkin ist bei Matchroom. Oi. Ja. Ah, Philipp Horkovic ist da. Ja, also Michael Hunter. Huey Fury. Das sind alles gute Ansetzungen.
Philipp Horkovic, ja, ist auch interessant eigentlich.
Ja, zeigt sich auch mal, wie der dann so gegen etwas höhere Boxer von Formate auf Blam boxt. Wäre auf jeden Fall interessant. Ja. Naja.
Ja.
Gut, das war's zu dem Wochenende. Kommen wir mal auf die Vorschau. Da wäre zum Beispiel nächstes Wochenende am Samstag, den 7. März, im Barclays Center in Brooklyn, dem neuen Madison Square Garden in meinen Augen, eine recht schwere Veranstaltung, relativ interessant. Adam Kownacki, polnischer Schwergewichtler mit einer makellosen Bilanz von 20-0, gegen den uns allseits bekannten Robert Helenius im Hauptkampf. Ich gehe schon mit dem Polen, aber schlecht ist der Kampf jedenfalls nicht. Ich frage mich nur halt, ob Kownacki es schafft, es vorzeitig zu beenden. Also ich würde auf einen TKO fast sogar setzen von Kownacki.
Ja, da würde ich mich anschließen, weil, weiß nicht, Helenius machte irgendwie zuletzt oder eigentlich in den letzten Jahren eigentlich nur noch den Eindruck, als wäre der irgendwie so ein bisschen die Luft raus, und auch die Niederlage gegen Washington. Und wenn du gegen Washington K.O. gehst oder vorzeitig verlierst, dann glaube ich, wirst du das auch gegen Adam Kownacki tun.
Ja, Kownacki hat ja eine verhältnismäßig gute K.O.-Quote. Da kann man jetzt nichts sagen. Ich meine, der Kampf hier gegen Chris Areola, das war auch ein Fest. Kownacki hat ja auch Gerald Washington K.O. geschlagen. Von daher, ja, TKO, K.O. im Bereich, ich würde sogar sagen, 6. Runde. Wäre so mein Tipp. Ein anderer Kampf im Schwergewicht wäre Frank Sanchez gegen Joey Davelko. Das sind jetzt beides unbekannte Boxer, muss ich dazu sagen. Frank Sanchez, ein Kubaner mit 14-0. Muss man mal auf dem Schirm haben. Wie gesagt, ist mir noch unbekannt, aber auch interessant im Schwergewicht ist Efe Ayagba. Er kämpft gegen Raswan Koyanu, ein Edeljourneyman. Allerdings ist das auch zu Recht ein Ein-Sterne-Kampf bei BoxRec. Ich gehe mal davon aus, keiner wird von euch sagen, dass Ayagba das nicht kurzrundig gewinnen wird.
Eher weniger, nein.
Ja, hätte er wahrscheinlich auch einen stärkeren Gegner vor die Fäuste bekommen können. Aber naja.
Hätte, ja. Fahrradkette. Anderer Kampf, etwas früher zu europäischer oder deutscher Zeit, wäre auch nächste Woche Samstag. Und zwar in Manchester in der Arena. Da ist eine Matchroom-Veranstaltung von Eddie Hearn mit dem Hauptkampf im Halbschwergewicht von Callum Johnson gegen den bei EC boxenden Igor Mikalkin um den vakanten EBU-Titel. Ein Titel, den Mikalkin ja auch eine ganze Weile getragen hat. Was ist da eure Einschätzung? Fangen wir mal mit Samira an.
Ja, also ich überlege auch gerade, also ich muss mich erstmal. Mikalkin kennt man natürlich so, das ist auch ein guter Boxer.
Ist auch so ein Stinker, also das ist so einer, der einen ja nicht gut aussehen lässt.
Ja, das stimmt, er stand ja auch schon gegen Kovalev im Ring, okay, das war wahrscheinlich sein größter Kampf. Danach, okay, nach Kovalev hat er dann gegen Donfuck geboxt, also da ging es dann steil bergab.
Ja gut, aber er hat ja vor allem, also was man ja sagen muss, Mikalkin, ich bin ja eigentlich jemand, der Boxer mag, die Bums haben, wie in einem Kovalev. Mikalkin hat das jetzt nachgewiesenermaßen weniger. Aber was ich an ihm halt gut finde, er lässt einen nicht immer brillieren und er ist auch oftmals, deswegen sage ich auch der Stinker, der Boxer, der außerhalb boxt. Ich meine, wie oft hat der jetzt in Frankreich geboxt und war nicht der Heimboxer?
Ja, das stimmt. Der war echt, also teilweise zwischendurch immer in Deutschland, aber Amerika überall woanders, ne? Also Malmö hat er auch schon geboxt. Also der hat keine Angst davor, auf jeden Fall irgendwie im Ausland zu boxen und da verlieren. Also er hat ja dann auch oft sogar auswärts. Also von daher, er muss sich halt nicht verstecken. Ja, er ist schon schwierig zu boxen. Also ich meine, der boxt halt von Anfang bis Ende und ist halt auch unangenehm so. Also er kann ja auch was so, aber Callum Johnson, ich kenne ihn jetzt nicht so gut. Man kennt ihn halt von seiner Niederlage, K.O.-Niederlage gegen Arthur Beterbiev.
Gegen den man auch K.O. gehen darf.
Ja, von daher, da kann man jetzt nichts sagen. Das sagt eigentlich gar nichts. Okay, dann hat er Frank Buglioni besiegt. Okay, TKO ist eine Runde. Doch, das habe ich, glaube ich, auch gesehen. Ja, ist jetzt auch ein solider Boxer. Okay, das ist jetzt nicht schlecht so. Aber ich glaube, dass Mikalkin schon so ein bisschen der härtere Boxer ist als Buglioni. Also auf jeden Fall ist es ja eine englische Veranstaltung. Ja, bin ich da? Ja, Manchester. Mhm. Er wird ja auch als nicht unbedingt als Heimboxer eingeladen. Ist schwierig. Also dafür, ich will mich da nicht so richtig festlegen. Weil
also den K.O. kommen wir schon mal aus.
Nee, also von beiden Seiten nicht. So würde ich, also würde ich auch nicht mitgehen so. Aber ich glaube, dass Mikalkin da schon gut mithalten kann, denke ich mal, und ein enges Gefecht irgendwie liefern kann, wenn er gut drauf ist.
Die beiden, auf jeden Jungs Fall. Sind beide ähnlich alt.
34 ist Johnson und Mikalkin.
Ist auch 34. Ja,
ist auch 34, okay. Er ist also, ja auch.
Mikalkin hat die deutlich besseren Boxer im Rekord.
Ja, auch mehr Erfahrung, ne, eigentlich, oder, würde ich sagen, auf jeden Fall.
Würde sogar fest sagen, vielleicht
leicht, ne, also man weiß halt nicht, auswärts ist aus halt schwierig, ne.
Ja, ja, also ich würde fast schon sagen, vielleicht wird Mikalkin wieder der Stinker und macht da einem den Plan vielleicht kaputt, zuzutrauen wäre es ihm.
Ja, also auf jeden Fall, also
er hat auf jeden Fall Chancen zu gewinnen. Er ist ein Ticken größer, hat eine größere Reichweite, hat die besseren Gegner in der Profikarriere. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie es bei den beiden ist im Bereich Amateur, aber würde
schwierig.
Auf einen Punkt. Ich würde jetzt nicht setzen, aber ich tippe. ich tippe auf einen Punkt, eine Split Decision für Mikalkin. Eugen, wie siehst du das?
Boah, glaubst du, dass er das Urteil in England bekommen
würde? Das ist
würde?
Ja die Frage, ne?
Deswegen sage ich ja, Split.
Ja, gut, da müsste er schon, ich glaube, da müsste er schon relativ klar gewinnen.
Oder einen Knockdown schaffen, ne? Denkst
ja,
du auch
um da zu gewinnen. Also, wenn er ihn nicht klar dominiert und so, glaube ich nicht, dass er das Urteil kriegt. Deswegen würde ich einen Punktsieg von Callum Johnson gehen. Auf jeden Fall sexy Kampf.
Ja, ja, also es kann schon sein, dass Mikalkin auf jeden Fall eigentlich der Sieger in dem Kampf ist. Also da kann man auf jeden Fall mitgehen, so, aber ob er dann auch wirklich die Decision kriegt, ist halt echt schwierig, weil.
Ja, das sind ja auch immer so Kleinigkeiten, so, weiß nicht, hier ermahnen, wenn weiß ich, wenn Johnson in einer schwierigen Situation ist gerade, dann.
Rennen
dann
wird, die Box an. Kennt man.
Genau.
Ja.
Die üblichen Spielchen werden dann getrieben. Von daher glaube ich, das wird schon hart. Also die Voraussetzungen sind halt nicht ganz gleich. Und deswegen würde ich mit Johnson gehen, so. Aber es ist auf jeden Fall ein Kampf, wie man sich den wünscht. Und das sind halt zwei Leute, die halt so, ja, nach den Top-Leuten kommen, ne? Wo auch immer man sie einordnen kann, aber es sind auf jeden Fall zwei so potenzielle Rand-Top-Ten-Fighter, so kann man es vielleicht sagen. Auf jeden Fall nett und wer auch immer da gewinnen mag, der ist auf jeden Fall jetzt wieder nah dran am Shot und regulärer Europameister. Also nettes Kämpfchen auf jeden Fall.
Kann man nicht anders sagen.
Keinen leichten Gegner ausgesucht, ne? Aus dem Ausland. So. Also ist auf jeden Fall schon mal dafür cool, weil der Kampf halt echt hart wahrscheinlich wird und recht sehr offen ist. So. Von daher ist es ein cooler Kampf. Man kann sich halt schwer festlegen. Ja, also kann Split Decision kann auch sehr gut sein. Weiß nicht, ich denke auch immer so, wenn man nicht der Heimboxer ist, ist halt echt sehr schwer, wenn du dann nicht.
Aber wie oft war Mikalkin halt nicht der Heimboxer?
Ja, andererseits, genau. Im Endeffekt hat es ihm auch nicht wirklich geschadet, so meistens hat er das.
Man kann aber da wieder gegenhalten, Mikalkin war aber auch noch nie auf einer englischen Veranstaltung.
Ah ja, stimmt, Amerika war ja.
Ja gut, da war ja, sag mal so, da ist er ja, sag mal, eindeutig ausgenommen.
Aber das war ja klar.
Das war ja klar. Sonst in Und in Frankreich, sag mal, nimm mir jetzt mal bitte einen großen französischen Promoter. Mir fällt gerade keiner ein.
Ja, okay, das ist jetzt schwierig.
Frankreich ist jetzt halt nicht so ein Boxland.
Okay, dann hat er in Moskau geboxt, aber auch TKO und sonst. Ja, ich glaube, England, das ist echt so.
Ist nur
ich
mein
würde
anderes
ihm wünschen,
Pflaster.
Dass er gewinnt, aber also ich glaube, es wird echt schwer und ich hoffe nicht, dass er zu Unrecht dann verliert, sagen wir mal so. Also, weil der ist echt ein guter Mann, also der beißt auch sich bis zum Ende durch, so kämpft, arbeitet viel und so, schlägt viel, ist technisch auch ganz gut ausgebildet. Daher wird er schon mithalten, auf jeden Fall, mithalten können.
Ansonsten hat die Card, ja, ich sag mal so, ganz nette Ansetzungen, kann man sich angucken, muss man nicht. Im Superweltergewicht Anthony Fowler gegen Jack Flatley. Huey Fury, eben ja schon benannt, er hat seinen Comeback-Kampf seit seiner Niederlage gegen Pavel Sauer. Im Supermittelgewicht boxen der aufstrebende Zach Parker gegen Rowan Murdoch. Ein 3-Sterne-Kampf bei Boxrec um den vakanten WBO Intercontinental-Titel. Und im Superfedergewicht boxen Scott Quick, auch ein altes Schlachtraus, gegen Jono Carroll.
Boah. Scott Quick ist ja auch so ein Kunde, der ist gefühlt bei jeder englischen Veranstaltung so das Co-Main-Event, ne? Also so.
Ja. So. Ja, du auch so denkst, warum?
Schon wieder der dabei, ne?
Ja.
Finde ich auch irgendwie, ja. Der Name ist auf jeden Fall, hört man oft, ja.
Gefühlt dabei hat immer. Aber schon seit dem 20.10.2018
ja,
nicht mehr gewonnen.
Trotzdem ist er irgendwie, ja, so im Kopf, Scott Quick, keine Ahnung. Manche schaffen es dann trotzdem, im Gedächtnis zu bleiben.
Ja. Naja.
Ja.
So, jetzt kommen wir mal zu etwas, was wir schon gefühlt eine Weile nicht mehr gemacht haben.
Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie.
Und zwar haben wir bei YouTube eine Frage gestellt bekommen von Armeen. Hat Alexander Usyk eine Chance im Schwergewicht? Gefühlt haben wir diese Frage, glaube ich, schon 10-mal beantwortet, oder?
Ja.
Man kann jetzt nicht erwarten, dass jeder jede Folge kennt. Das muss man natürlich dazu auch sagen. Da wiederholen sich Fragen natürlich.
Neue Hörer. Ja.
Und manchmal wechseln ja auch so Meinungen. Also ich bleibe bei meiner Meinung bisher. Usyk hat bis jetzt im Schwergewicht noch nichts bewiesen. Er ist in Anführungszeichen mit 1,90 Meter, muss man natürlich auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen, aber für einen heutigen Speergewicht da auch nicht so super groß. Er war im Cruisergewicht auch noch nicht der große K.O.-Schläger und wir haben jetzt gesehen mit Leuten wie Joshua, Wilder, Fury, auch was da physisch rumläuft und auch technisch auch rumläuft. Deswegen, ich sag mal so, er konnte im Cruisergewicht über seine Technik, also ausgezeichnete Technik, konnte er brillieren. Aber ob ihm das in einer Gewichtsklasse höher auch noch so hilft, das ist halt dahingestellt, weil wir dürfen es halt nicht vergessen, das ist jetzt nicht wie ein Aufstieg vom Super-Weltergewicht ins Mittelgewicht, wo nur 3 Kilo zwischenliegen, da liegen halt mal 20, 30 Kilo zwischen.
Genau, und Usyk, ich meine, wir haben es glaube ich schon auch öfter gesagt, Usyk wirkt auf mich so ein bisschen fragil schon, also vom reinen Können her steht das denke ich auch absolut außer Frage, dass er auch Heavyweights bezwingen kann. Er wird auch viele bezwingen, die Frage ist halt nur, ob er alle bezwingen kann, das wird man sehen, aber vom Skill her ist er natürlich, hat er alle Voraussetzungen dafür. Die Frage ist halt nur, auf mich wirkt er immer so ein bisschen fragil und ob er das so aushält gegen Leute wie Joshua Fury oder Wilder, das wird er dann zeigen demnächst, weil ich meine, er ist auch schon 33, so viel Zeit bleibt nicht mehr.
War ja jetzt auch noch ein bisschen verletzungsanfällig.
Ja, und ich meine, wie gesagt, also boxerisch ist er eigentlich über jeden Zweifel erhaben, nur auf mich wirkt er halt im Cruisergewicht so ein bisschen fragil und im Heavyweight wird das nicht besser werden. So vom Können, wie gesagt, keine Frage. Kann er jeden besiegen, aber kann er die Hände nehmen? Hält er das aus? Das ist für mich eher so die Frage, dass er so Leute aus der zweiten Reihe besiegt. Das halte ich für relativ sicher. Aber die großen Namen wird spannend. Also ich finde, Usyk ist auf jeden Fall so noch so eine große Unbekannte im Schwergewicht, den ich auch gegen jeden gerne sehen würde. Aber ja. Ob er sich nicht so gegen Fury zum Beispiel sehe ich die Chancen.
Ja, du musst halt immer den letzten Kampf halt immer so als Referenz herhalten.
Ja, aber weil er einfach so skilltechnisch so viel besser ist, also so viel, so gutes Movement hat und gute Hände schlägt. Er bietet halt was an, was so vielleicht im Heavyweight kein anderer so anbietet. Und daher wäre ich das schon relativ optimistisch, dass er da die Leute zumindest ärgern kann.
Naja, aber dann hast du jemanden, der 16 cm größer ist und 30 Kilo schwerer. Ja, oder vielleicht 20 Kilo schwerer.
Der sich die ganze Zeit auf dich rauflehnt und dann im Infight ausnockt. Wenn er gut ist. Ich weiß nicht. Also ich meine, der Gewichtsunterschied, ich glaube, das darf man echt nicht unterschätzen. Ich glaube, das ist richtig krass. Ja, das hat man ja jetzt schon bei Wilder gegen Fury gesehen. Und ich meine, Wilder ist ja nochmal ein bisschen was anderes als Usyk. Und wenn Usyk gegen so einen Fury antritt wie im letzten Kampf mit diesem Gewicht und mit dieser Leistung und mit diesen Bomben, ich glaube, da wird Usyk auch zu Boden gehen, ehrlich gesagt. Er ist viel schneller.
Ja.
Aber ich meine, wenn er voll getroffen wird, natürlich geht er zu Boden. Jeder geht da zu Boden. Also,
natürlich. Du
kannst auch Wilder auch rannehmen. Ich meine, Wilder, ist technisch nicht... ist der schlechteste technisch von allen, aber sagen wir mal so, wenn ein Usyk ihn mit seiner Schlagkraft halt nicht beeindrucken kann, dann wird der immer mal irgendwann einen durchziehen und die Chance, sagen wir mal, liegt dabei 50-50, dass das einschlägt.
Ja, das ist ja das Problem, wenn dich jemand mit seiner Schlagkraft halt nicht beeindruckt und das weiß man halt bei, okay, Usyk nicht so genau, aber es könnte wirklich einfach schon wegen dem Gewicht sein und wegen der Größe, weil eigentlich ist es schon klar, dass er halt geringere Schlagkraft wahrscheinlich hat als alle anderen, weil er halt auch so, weiß ich nicht, ja,
er ist ja... Im Cruisergewicht war er ja noch nicht mal der Knockout, der große.
Ja, genau, er macht es halt meistens er zerstört die Leute so mit der Zeit einfach über die Vielzahl der Treffer, die er schlägt. Das heißt, er wird jetzt auch im Schwergewicht nicht der Powerpuncher sein. Und wenn dann halt so jemand kommt wie Wilder oder so, der nimmt es halt einfach, läuft offen in ihn rein und knockt ihn dann aus. Ich meine, dann ist es halt ihm scheißegal, ob er ein paar Gegentreffer kriegt. Das ist halt dann geht man halt da durch, so, da muss man halt durch.
Ja, und die Nehmerfähigkeiten von Wilder, auch wenn er jetzt von Fury vorzeitig besiegt worden, du hast ja schon gesehen, dass der was verträgt.
Ja,
auch bei den Kämpfen gegen Ortiz und so.
Ja.
Da ist er ja auch in viel reingerannt. Also der hält schon was aus.
Das kann echt spannend werden. Also er wird gegen viele gut aussehen, Usyk, aber ich glaube, irgendwann wird es halt echt schwierig, weil wenn da jemand kommt, also, ja, mit echt viel Power, der irgendwie dann 30 Kilo gefühlt mehr wiegt als er, das ist, also das will ich mal sehen, dass er das einfach so mitnimmt oder so. Also da muss er echt, klar, er ist so schnell theoretisch, wenn er immer 100% wach ist, er kann jedem Schlag ausweichen so. Aber das ist halt echt auch sehr gefährlicher Kampfstil, so ob er das dann immer so hinkriegt. Ja, ist halt sehr spannend auch, um zu sehen, wie er das macht. Also
in der Wunschwelt wären würde er jetzt alle 4 Monate boxen, sähe das bei mir so aus. Wünschenswert für mich wäre Chisora, dann Parker, dann Povetkin. Und da einfach mal zu gucken, wie der sich gegen diese schlägt und dann gegen den Weltmeister. Das wäre in der Wunschwelt so mein Ablauf.
Ja, wäre nicht schlecht, aber ich glaube, es geht bei ihm vielleicht sogar schneller. Ich weiß nicht, ob er schneller einen größeren Kampf macht. Kann ich mir vorstellen.
Ja, klar. Ich meine, wenn es noch schneller geht, klar. Aber wenn man so einfach sich jetzt ein Bild machen möchte von dem, was er wirklich imstande ist, würde ich diese Route nehmen.
Ja, aber ich finde der Reich würde auch einen Kampf gegen Parker erreicht. Aber wenn er den natürlich, so ein Parker oder ein Povetkin, klar und beeindruckend nach Punkten ausboxt, dann ist das natürlich schon stark und dann hat er auch jeden Kampf verdient, weil er hat ja auch noch seine Cruisergewichts-Legacy und seine Amateur-Legacy und ich weiß nicht, ein so ein Mann würde für mich vollkommen reichen, um einen Titelkampf zu rechtfertigen. Der wäre heute schon gerechtfertigt eigentlich. Aber es wäre halt schön zu sehen. Und dann danach könnte man ihn sicherlich noch einen Tick besser einordnen. Ne?
Ja, das zurzeit geht es nicht.
Ist schwierig. Ich meine, dass er gut ist und dass er die meisten Heavyweights besiegen würde, steht außer Frage, aber besiegt er halt die Top 3, 4, das wird sich dann bald zeigen.
So, was haben wir denn noch so an Fragen? Mike Tyson. Ich glaube nicht, dass der Typ wirklich Mike Tyson heißt.
Ja, nee, ich glaube nicht.
Stell dir das mal vor, du sitzt du bist irgendwo da in Las Vegas, nachts wenn wir hochladen, ist meistens abends, dann ist es doch sonntagsvormittags irgendwo in Nevada. Oh yeah, the Box Podcast uploaded a new episode. Google Translator, put on that question for me.
Vor allen Dingen interessiert sich sehr stark auch für die deutsche Boxszene, was ja sehr interessant ist. Weil er hat
bei ZDF, what's that?
Er hat uns bei YouTube was gefragt, ich kann es ja mal vorlesen. Was sagt ihr zu den Streitigkeiten zwischen Universum, in Klammern Özen Otto und dem ZDF, bezüglich Harutyunyan als Hauptkämpfer, also dass er für das ZDF nicht deutsch genug sei, also unabhängig davon, dass die Quote schlecht war und ihn kein Mensch kennt?
Auch so ein Ding, was, also jetzt nicht auf Harutyunyan jetzt irgendwie speziell bezogen, aber gefühlt, wo wir auch schon 1000 Mal drüber gesprochen haben. Ich meine, ist ja, wie oft haben wir uns schon darüber aufgeregt, oder was heißt aufgeregt, aber schon besprochen, wie bescheuert es doch eigentlich ist, dass du jemanden eindeutschen musst. Ich meine, wenn du einen Mesut Özil in der Nationalmannschaft hast, da sagt ja auch keiner, nenn den Hans Müller, weil der Mesut Özil heißt.
Zum Glück nicht, ja. Zum Glück ist es beim Fußball schon ein bisschen weiter, sagen wir mal so. Mhm. Aber ja, wir haben bei Viktor Faust, glaube ich, das letzte Mal auch viel darüber geredet, auch in der letzten Folge so ein bisschen. Es gab ja zuletzt jetzt immer vom Spiegel irgendwie neue Berichte über den Streit halt zwischen Universum aus Hamburg mit dem ZDF. Und ja, Ismael Özen ist ja der Chef von Universum und er wirft halt sozusagen dem ZDF oder einem, dem ZDF-Chef oder
Sportchef,
Fuhrmann vor, dass er halt, ja, Harutyunyan ja nicht als Hauptkämpfer haben wollte oder dann das mit dem Namen auch zu tun haben soll. Und dass es da Beweise gibt und E-Mail-Verkehr und auch Tonaufnahmen und so. Natürlich haben wir die jetzt nicht alle, deswegen können wir auch nicht wissen, was da jetzt nun alles stimmt, was genau gesagt wurde. Was nicht? Ich glaube, der Spiegel hat so eine Rekonstruktion versucht, aber ich meine, die haben es wahrscheinlich alles gesehen dann. Okay, muss man sich halt darauf verlassen, dass es stimmt. Und aus dem ging halt zuletzt hervor, dass sie halt ja einfach einen anderen Hauptkämpfer haben wollten, am besten jemanden wie Leon Bauer oder so. Auf jeden Fall ging es halt immer hin und her oder am Anfang nicht so zufrieden waren. Dann war aber irgendwie auch Albon Pervis im Gespräch. Ich meine, der hat jetzt auch nicht gerade einen deutschen Namen und am Ende
Und ist der nicht vor allem bei Sauerland?
Nee, nicht mehr. Der ist nicht mehr bei Sauerland. Der ist
Ach,
jetzt
das habe
auch
ich
bei
gar nicht mit.
Bente.
Das
Weil
habe ich.
das
Ja,
ist ja auch ein
gut.
bisschen das Problem. Ismail Ösen hat sich halt auch aufgeregt, weil Bernd Bönte der ZDF-externe Berater ist vom ZDF für die Boxveranstaltung. Und ich meine, er ist halt ein Sportjournalist, aber man darf halt nicht vergessen, er hat auch eine Managementfirma, wo er halt unter anderem auch Albon Pervisay, Leon Bauer, Christina Hammer und andere Boxer unter Vertrag hat, die er fördert. Und dass diese Boxer dann auch im ZDF sozusagen dann vorgeschlagen wurden, ist jetzt auch nicht so verwunderlich. Wobei man auch sagen muss, es waren trotzdem deswegen auch nicht unbedingt schlechte Kämpfe. Ich meine, Leon Bauer hat einen sehr guten Kampf da gemacht. Aber trotzdem muss man sich halt fragen, da ist schon ein kleiner Interessenkonflikt und man kann verstehen, warum Ismael Ösen das halt scheiße findet, warum der Berater seine eigenen Boxer da unterbringt. Auch wenn das halt, also es wäre halt, auch wenn die Kampfpaarung gut war, aber es wäre halt
Ja, aber die
natürlich
Kampfpaarung war ja in
cooler.
dem Sinne gut, weil der G, also Leon Bauer war ja ein Sauerland, ist ja ein Sauerlandboxer und der Kraft war ja ein, oder ist ja ein Universumboxer. Also von
Universumboxer,
daher
genau.
war das ja, fand ich, war das legitim.
Genau, aber Leon Bauer ist halt auch von Bernd Bönte, das darf man halt nicht vergessen. Der wird halt von ihm auch gemanagt. So,
Ja.
soweit. Ja, das ist halt so. Und wenn du den deine eigenen Boxer die ganze Zeit vorschlägst, ist natürlich vielleicht für denjenigen, der dann die ganze Veranstaltung zahlt, weil er hat es ja gezahlt. Universum, ZDF hat kein Geld da reingepumpt, sondern Universum hat alles selbst bezahlt oder das meiste, so wie es jetzt kommuniziert wurde, war es so. Das heißt, warum bestimmt das ZDF so viel, wenn sie eigentlich gar nichts geben, außer dass sie das Fairboxen halt übertragen zu einer Uhrzeit, die man sich auch schenken kann? Also ich meine, das Boxen lief um 0:25 Uhr nach der Sportschau, nach dem Fußball-Event. Danach gehen die Leute schlafen. Also mir war das auch schon zu spät. Ich habe es zwar geguckt, aber dann, mir war das einfach zu spät so. Okay, ich bin jetzt nicht so jemand, der ständig früh ins Bett geht, so. Aber trotzdem fürs Boxen, ich meine, da hört Boxen auf, da fängt Boxen nicht an. Und vor allen Dingen, das ist jetzt auch keine Card aus Las Vegas oder aus sonst wo Amerika, wo du extra wach bleibst, weil das so ein geiler Kampf ist, den du unbedingt live sehen willst, sondern das ist aus Hamburg. Und da denkst du dir so, okay, aus 0:25 Uhr live aus Hamburg, da kommst du dir halt ein bisschen verarscht vor. Und wenn man sich dann über die schlechten Quoten aufregt, mit 820.000 Zuschauern, dann weiß ich auch nicht, in welcher Welt die leben, weil ich würde noch von noch weniger Zuschauern ausgehen, ehrlich gesagt. Weil die denken dann nur, weil die Sportschau viele Leute gucken, heißt doch nicht, dass die Leute alle dann Boxen weitergucken. Ich meine, die Leute gehen dann schlafen so. Also ich meine, 0:25 Uhr ist für jeden scheiße. Oder? Also ich
Ja.
meine, es ist ja so,
Ja, in
dieses.
Veranstaltungen auf ZDF und ARD, die waren ja da, sagen wir mal so, 22:30 Uhr fing
Genau.
Berichterstattung an, spätestens
Ja.
um 11 Uhr war der Kampf. So, und
Ja,
dann bis
gut
um
so, ne?
12 war dann noch Feierabend. Wenn du dann noch Bock hattest, hast du dir dann halt noch dann eine Wiederholung aus dem Vorprogramm angeguckt.
Ja, ich finde, das
Gut, die
man
haben,
muss.
ich weiß jetzt nicht, wie da die Quoten waren. Ich meine, du kannst ja, also, es ist ja auch mal so die Krux an der Sache. Du weißt ja gar nicht wirklich, wie viele Menschen das wirklich geguckt haben. Das ist ja immer nur eine Hochrechnung. Du
Ja,
kannst.
klar, das weiß man jetzt wirklich nicht. Aber die
Was
haben halt
du,
die
was,
Zahl
wa,
veröffentlicht
was
irgendwie
man
für sich.
halt eher genauer erfassen kann, ist, und das wär, hätte ich interessant gefunden, wie viele Leute haben denn die Vorkämpfe im Internet geguckt? Das wäre interessant gewesen. Unter anderem ja auch Leon Bauer gegen Kraft.
Aber was verspricht sich der Ösen davon, diesen Konflikt
Ja,
öffentlich
das ist die
auszutragen?
Frage. Ja,
Der
ich
muss halt
glaube.
auch schon sehr verzweifelt sein, weil das ist natürlich ein Move. Also, sorry, wenn du mit jemandem, mit dem du irgendwie was machen willst in Zukunft, da
Ja.
irgendwie an die Öffentlichkeit zu gehen, den quasi, ja, irgendwie
Beschuldigen
nationalistische
auch, ne?
Sachen
Oder
vorzuwerfen,
rassistische
genau,
Sachen sind das ja
Rassismus,
schon,
so.
ne? Ja, das ist schon, ja, ist schon
Also,
hart, ne?
sorry,
Hart.
das ist, also, das macht man ja nur, wenn man echt verzweifelt ist. Und das ist ja keine Basis mehr für irgendeine weitere Zusammenarbeit in Zukunft. Also, ich würde einfach mal davon ausgehen, dass wir nie wieder einen Universum-Kampf oder Veranstaltung im ZDF sehen. Weil das ist ein
Nee.
Ding, was, das kann man nicht machen. Also,
Da machst du dich zur Persona non grata.
Ist halt halt unprofessionell.
Genau, ne? So ein bisschen. Also so kommt das rüber. Und wenn man jetzt sagt, dass Artem Artunian ist ein grundsolider Boxer, aber wenn die sagen, er ist vielleicht als Hauptkämpfer jetzt nicht geeignet, dann muss ich als Boxfan eigentlich sagen, ja, es ist nicht so weit hergeholt, weil es ist nicht so, dass, nein, es tut mir leid, aber es ist jetzt nicht so, dass der jetzt die Massen begeistert und die Hallen voll macht und dass man ihm wirklich super gerne zuschaut. Er ist ein super Boxer, der grundsolide ist, aber so als Zugpferd ist das doch irgendwie, weiß ich nicht, ob das da wirklich der richtige Mann ist. Und wenn das ZDF das so sieht, dann kann ich das schon noch nachvollziehen. Und es, das muss nicht immer was mit dem Namen oder dem Pass oder was auch immer zu tun haben.
Gut, man muss zugeben, klar, armenische Namen sind jetzt tendenziell etwas schwieriger auszusprechen. Aber.
Naja, es gibt schon noch schwierigere Namen. Also ich meine, ich finde den Namen jetzt nicht so schwer. Bei ja. Abraham haben sie ihn ja auch abgekürzt, ne? Abrahamian ist jetzt nicht so schwer. Haben sie halt Abraham draus gemacht oder
und ein Arthur vorgesetzt.
Genau, Avetik. Ist halt auch ein bisschen umgeändert, okay. Ist ja auch immer was anderes, wenn ein Boxer das selbst will. Man weiß ja, wir wissen ja auch gar nicht, was da wirklich jetzt passiert ist. Es kann ja sein, dass so eine Sachen gefallen sind. Also ich meine, ich kenne das selbst. Ich habe sowas auch schon gehört, so intern.
Wieso wollte man dich bei einer Redaktion Lisa nennen?
Nee, aber ich habe sowas auch schon, sowas sagen manche Medienleute, sagen wir mal so, in dieser Welt, PR-Welt, Medienleute sagen schon mal sowas, dass manche Boxer halt so nicht vermarktbar sind, weil sie halt einen ausländischen Namen haben. Das ist einfach so. Das ist jetzt auch nicht, ich kann mir das schon gut vorstellen, dass vielleicht irgendjemand beim ZDF das mal so gesagt hat, weil das halt schon immer so gesagt wurde und meistens auch, man muss halt sagen, meistens auch wirklich nur Deutsche sowas sagen. Weil wenn du selbst einen ausländischen Namen hast, würdest du halt nie auf die Idee kommen, jemanden umzunennen, weil du halt vielleicht dafür ein bisschen anders sensibilisiert bist und weißt, dass du damit auch jemanden verletzen kannst. Also es ist einfach so. Also ich habe noch nie von jemandem, der irgendwie selbst einen ausländischen Namen hat oder so geprägt ist, so einen Vorschlag gehört. Das ist leider so, aber man weiß auch nicht, ob sie recht haben. Man kann das halt schwer belegen. Bei den Klitschkos haben sie halt Unrecht zum Beispiel. Es gibt immer Beispiele dafür und dagegen. Wir wollen ja auch keinen beschuldigen, weil wir wissen nicht, was da wirklich ablief. Aber im Endeffekt spricht ja auch dagegen, dass bei diesem Spiegelbericht am Ende ja stand, dass das ZDF dann vorgeschlagen hat, dass sie halt einen Schwergewichtler als Hauptkämpfer haben wollten.
Ja, vor allem, die hatten und ja überlegt, Name, sogar
Kosubutski, der aus Kasachstan kam, der Agron Smakichi halt besiegt hat oder K.O. geschlagen hat, den wollten sie ja dann
weggeklatscht hat.
Ja, das war ja auch richtig krass so, das lief ja auch nicht alles so nach Plan, aber ich meine, der hat ja jetzt auch keinen deutschen Namen, deswegen kann man ja eigentlich diesen Rassismusvorwurf nicht so wirklich gelten lassen, weil ich meine, wenn sie den akzeptiert haben als Hauptkämpfer, ich meine, den hätten sie jetzt, weiß nicht, ob sie den umgenannt hätten, aber ich meine, erstmal nicht so.
Hans.
Weiß man nicht. Der Name ist jetzt auch nicht so einfach. Also ist halt alles schwierig, aber wir können uns darauf einigen, dass es halt sehr schwierig ist, ob noch einen Fernsehpartner wahrscheinlich zu finden, wenn man so agiert. Ich finde, sowas muss man halt am besten intern klären, auch wenn es so eine Streitigkeiten gibt. Vielleicht können sie auch einfach mit irgendwelchen Kollegen im ZDF nicht zusammenarbeiten, dann müssen sie halt probieren, mit jemand anders vielleicht zu arbeiten. Aber es ging halt darum, dass, glaube ich, Universum sehr enttäuscht war, weil sie haben offiziell noch einen Kampfvertrag, also einen Kampfabend sollte noch im ZDF laufen. Und trotzdem hat das ZDF öffentlich bekannt gegeben, dass sie halt die Zusammenarbeit mit Universum beenden. Und im Vertrag steht anscheinend, also ich habe den nicht gesehen, aber es soll da drin stehen, dass sie eigentlich noch einen Kampfabend haben. Deswegen wird jetzt geklagt. Und deswegen war anscheinend die Enttäuschung bei Universum so groß, weil die halt dann das öffentlich gemacht haben, hat Universum sozusagen zurückgeschlagen und dann halt so ein bisschen mit dieser Rassismuskeule da angefangen, man weiß nicht, berechtigt oder nicht. So, wir haben halt keine Beweise. Wenn es berechtigt ist, ist es halt traurig so, aber im Endeffekt wäre es trotzdem klüger gewesen, sowas natürlich intern zu klären, weil ich glaube, für jede weitere Zusammenarbeit fraglich ist ja, ob sie überhaupt noch mal einen eigenen TV-Partner finden. Ich meine, das nächste Event wird auch mit Sauerland veranstaltet, es läuft auf Sport 1, aber ich glaube,
was ja auch irgendwie wohl vom ZDF moniert worden ist, dass die halt da Leute übertragen haben, also Kämpfe übertragen haben.
Ja, aber da frage ich mich auch so, das ZDF nimmt dann Ja, die wollen dann schon auch sehr viel für sich beanspruchen. Ich meine, die stecken 0 € da rein, übertragen das so gut, wie es geht. Ich meine, es war jetzt auch nicht, es war ganz gut, aber es war jetzt auch kein Big Event, so wo ich dachte, oh, ich bin jetzt vom Hocker gefallen, weil es war so eine geile Übertragung, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Also es war halt okay, aber
Sag mal was,
weißt
in
du,
der
es war.
Form, ich habe selten eine deutsche Veranstaltung gesehen, wo die Heimboxer so oft verloren haben. Sag mal
Ja,
so, das war schon
das
ein
war
wenig
schon.
außergewöhnlich.
Es war wirklich außergewöhnlich. Also es ging ja schon nach hinten so los irgendwie. Es war halt, ja, weiß ich auch nicht, nicht so, die Kampfansetzungen waren vielleicht zu übermotiviert geplant oder alle zu aufgeregt. Ich weiß auch nicht, aber es lief ja
Man
wirklich
ist
von
ein
Anfang an
gewisses
nicht.
Risiko eingegangen.
Ja, mussten sie vielleicht auch. Vielleicht mussten sie halt diese Kämpfe so machen, weil sie das so vorgesetzt bekommen haben. Aber ich meine, die Frage ist halt immer noch, inwieweit kann ein Fernsehsender so weit darauf Einfluss nehmen, wenn er nichts in den Boxsport investiert, also kein Geld. Und das geht halt, finde ich, nicht. Ich finde, die müssen dann auch probieren, den Sport zu fördern. Und wenn sie das Universum fördern, dann müssen sie halt das Amateurboxen irgendwie fördern. Aber im Endeffekt hat ein öffentlich-rechtlicher Sender, kann eigentlich auch auf die Quoten scheißen, wenn sie sagen wollen, wir wollen jetzt einfach mal einen anderen Sport als Fußball fördern oder als, weiß ich nicht, Wintersport. Wir wollen jetzt einfach mal Boxen fördern, dann sind die Quoten eigentlich scheißegal, oder? Ich meine, da läuft auch der Alpenkönig, ich weiß gar nicht, was da alles derzeit läuft, weil ich gucke das nicht. Also außer Nachrichten gucke ich da fast gar nichts mehr, also weil da nicht so etwas mich interessiert. Aber ich meine, da läuft ja genau genug anderer Schwachsinn, den sich auch wenige Leute angucken oder nur irgendwelche 80-Jährigen oder 100-Jährigen. Ich meine,
Ja, du
wäre
darfst
schon
halt nicht
schön
vergessen, die
gewesen.
Öffentlich-Rechtlichen, wie alt sind die im Durchschnitt? Also die
80?
Zuschauer, die
Weiß nicht, ist schon alt.
63 und 64, glaube ich, mal gelesen zu haben.
Ja,
Die
so die
schlafen doch
Größenordnung.
dann schon 0:25 Uhr abends, ey.
Da ist ja einfach so, weil der Medienkonsum der Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, der findet halt nicht mehr was Fernsehen statt, sondern halt,
Aber da läuft doch auch
ne?
nichts. Was läuft denn da, was gut ist? Ne? Was läuft denn da? Hätten die Boxen gezeigt, ich würde das
Ja,
gucken so. Aber früher
willkommen
habe ich
bei
da immer
Carmen
Boxen geguckt.
Nebel.
Genau,
Ja,
Nebel,
aber die
irgendwelche
sind doch total,
Bergdoktor-Scheiße,
generell,
Tatort für
was Sportrechte
100-Jährige.
angeht, sind die ja doch total, die haben ja alles verloren, einfach alles. Klar sind
Nur
natürlich die neuen.
Wintersport läuft da noch, oder? Hat man so das Gefühl so.
Ja, aber sonst, also
Fußball
live
auch nicht mehr,
kaum noch
ne? Ist ja
was.
auch nicht mehr.
Und das wird die Luft natürlich auch dünner und irgendwann haben die natürlich auch ein Problem, das irgendwie zu rechtfertigen oder ihre Existenz noch zu rechtfertigen.
Ja.
Aber jetzt die werden sowieso irgendwann sterben müssen, vermute ich, oder das Angebot stark reduzieren, ja, weil
Aber
ich
Sport
glaube
ist
eher
ein
das Zweite,
wichtiger
was sie.
Wert eigentlich gesellschaftlich. Eigentlich müssen sie schon Sport übertragen. Handball haben
Ja.
sie natürlich noch übertragen. Die Handball übertragen sie immer so. Da sind die Rechte wahrscheinlich auch noch recht billig so, aber ja, auch nicht alles. Da haben sie auch immer nur schon so ein paar Spiele und manche liefen per Stream und so. Also das war auch immer schon so ein bisschen runtergefahren.
Ja,
Aber was
aber
anderes guckt
um,
man da ja nicht mehr.
genau, aber um jetzt auf das Thema zurückzukommen, das wäre natürlich hilfreich, wenn man dann so Teile irgendwie eines Gesprächs oder eines Schriftverkehrs dann irgendwie vermeintlich veröffentlicht, weil wir haben es ja nicht gesehen, dann ist das, finde ich, auch immer schwierig. Wenn musst du eigentlich so den ganzen Zusammenhang, den ganzen Kontext und alles, alle Kommunikation irgendwie
Ja,
ja,
das stimmt.
öffentlich machen, um das wirklich irgendwie fair und klar zu
Zu
bewerten,
bewerten.
so, ne, was da wirklich gesprochen wurde und
Vor allen Dingen ist es ja auch immer anders, ne? Wenn du
ja.
weißt, du nimmst ein Telefongespräch auf, dann redest du ja auch ganz anders, als wenn der andere das halt nicht weiß, ne? Dann hältst du dich auch mehr zurück, weil du weißt genau, ich nehme es jetzt auf. Ich meine, das ist auch schon ein bisschen ungerecht, ne? Es ist halt nicht gleich. Oder wenn du
Genau.
jetzt E-Mail-Verkehr zeigst, dann zeigst du halt manche E-Mails von dir nicht und nur die bösen E-Mails, die du zurückbekommen hast zum Beispiel, ne? Das ist halt alles sehr schwer zu bewerten. Wir wollen ja keinen irgendwie beschuldigen von beiden, so. Es ist halt scheiße einfach gelaufen. Auch für den Boxsport für die Boxfans. Aber hoffen wir mal, dass es jetzt nicht mehr so öffentlich geklärt wird, sondern vielleicht mehr intern. Oder wenn, dann sollen sie halt richtige Beweise auf den Tisch knallen. Ich weiß nicht, wenn sie was haben, dann sollen sie es halt richtig zeigen und nicht nur so bla bla bla. Also wenn da was war, dann richtig, aber da kommt ja nur so bla bla bla. Von daher, ja, das war dann und der hat das gesagt und dann haben die nicht mehr geantwortet. Ich meine, was ist das schon für eine Kommunikation? Es hat ja von vorne bis hinten schon alles irgendwie nicht gestimmt. Weiß nicht, das ist irgendwie, ob das jetzt, ja, weiß ich nicht. Das bringt dann eh nichts, so eine Zusammenarbeit. Ich meine, nur, dass es dann im Fernsehen läuft, aber wenn man da über Leichen gehen muss und die sich da alle nicht verstehen und so, das ist ja auch keine Arbeitsstimmung. Das kann auch für Universum nicht gut sein, sowas. Also das bringt dann wirklich gar nichts. Daher. Mal gucken, hoffen wir mal, dass wir nicht mehr...
Du hast schon recht, nur wegen, dass man stampft. Man muss, sagen wir mal so, als Promoter oder als Boxer, Sportler, du musst ja in irgendeiner Form eine Plattform haben, auf der du stattfindest. Nur, wo sind die halt noch?
Ja.
Ja,
aber das ist halt die, du musst auch, ich finde, das Problem, einer, ich finde es ja lobenswert, dass das ZDF gesagt hat, komm, wir zeigen das. Und naja, da waren auch ein paar nette Sachen bei, aber jetzt machen wir mal vor, also hohe Qualität war das jetzt nicht.
Ja, nee, war es ja auch nicht, es war ja nichts irgendwie, also ich meine, das hat glaube ich auch gar nichts mit dem Hauptkämpfer zu tun. Natürlich ein bisschen vielleicht, aber ich meine, jeder Hauptkämpfer hat mal klein angefangen. Jeden Hauptkämpfer kannte man am Anfang nicht, das darf man halt auch nicht vergessen. Die wollen halt alle schon so, soll man jetzt irgendwie so einen Klitschko in seiner Prime präsentieren? Ich meine, der hat auch mal das erste Mal irgendwo geboxt, wo ihn keiner kannte.
Ja, aber der ist ja nicht halt sofort Hauptkämpfer gewesen.
Ja, okay, man fängt halt, ja, man muss halt
die
sagen. Halt,
die Hauptkämpfer halt wurden halt alle aufgebaut und du hast jetzt einen Hauptkämpfer gehabt, den quasi keiner kannte. Obwohl er Bronzemedaillist war, aber ich meine, ich weiß auch nicht mehr, wer als eine Bronzemedaille vor 4 Jahren bei den Olympischen Spielen gewonnen hat.
Das stimmt schon, den kennen wenige Leute. Ich meine, Universum hätte wirklich, also ich habe auch gehört, dass Universum probiert hat, Marco Hook zum Beispiel zu kriegen, aber anscheinend haben die auch ihm zu wenig Geld gezahlt. Ich meine, die hätten viel mehr Geld zahlen müssen, damit sie wirklich einen Namen kriegen. Dann hätten sie einen richtigen Hauptkämpfer gehabt. Mit Marco Hook hätten sie einen Hauptkämpfer, den kennt man auch. Und dann hätten sie vielleicht weniger von sich behalten sollen, von diesen ganzen Leuten, die man vielleicht nicht kennt so. Ich meine, Robert Harutyunyan hat ja jetzt anscheinend seine Karriere auch schon aufgegeben und ist jetzt in die Beratungsposition bei Universum getreten, weil er wahrscheinlich, ich denke mal, hat irgendwelche Verletzungen. Das heißt, einer Boxer ist jetzt wieder weniger. Man kann jetzt das Brüderpaar sowieso nicht mehr richtig vermarkten, so als Boxer. Das ist schon mal jetzt weggefallen. Sie hätten halt wirklich
auf den Hook setzen müssen. Aber Hook ist selbstständig, das heißt, du hättest einen Hauptkämpfer gemacht mit jemandem, der auch nicht aus deinem Stall ist.
Ja, du hättest mit ihm einen Kooperationsvertrag nehmen müssen,
ja, du hättest ihn einkaufen können. Ja, aber es ist ja nur der Hauptkampf live übertragen worden. Eigentlich hätten sie den Kampf von Kraft gegen Bauer machen müssen. Das war eigentlich schon auch im Vorfeld aus unserer Sicht ja auch der Hauptkampf gewesen.
Ja, das stimmt. Ja, weil man halt auch beide Boxer kannte und weil die so, ja, weil es auch ein richtig cooler Kampf war und ja.
Leon Bauer hat schon bei diversen Sauerland-Veranstaltungen geboxt. Man hat ihn schon mal gegebenenfalls gesehen. Die Kraftbrüder haben, ich glaube, bei Sky unter dem, wie heißt er jetzt noch? Petkovic geboxt. Also da könnten also auch schon mal ein oder anderen mal über den Weg gelaufen. Harutyunyan hat jetzt schon viel, ich meine, obwohl er schon über 15 kann, in erster Linie auf Kleinringveranstaltungen geboxt, obwohl er eigentlich ein top ausgebildeter Mann ist. Aber er flog halt einfach unterm Radar.
Ja, das stimmt. Aber die Frage ist ja, Leon Bauer ist halt nicht von Universum und von Universum sind nur die Kraftbrüder. Und dann ist die Frage, sind die Kraftbrüder Hauptkämpfer? Das würde ich jetzt auch mal ganz zweifeln.
Nein, bei weitem nicht. Also, sorry, aber die sind doch auf.
Das ist ja das, ne? Das ist nicht
mehr als Journeyman-Level, hart gesagt. Und bei Harutyunyan hat man natürlich die Limitation, vielleicht auch gegen Dumanov. Hat man zumindest schon mal erahnen können, dass es nicht unbedingt leicht wird in Zukunft. Gerade wenn die Gegner besser werden oder dass es schwierig wird. Und kann die Gedanken halt dahingehend halt echt nachvollziehen, ne? Weil es ist ja nicht so, dass jetzt der Harutyunyan jetzt schon als Profi so viel bewiesen hätte. Also der Rekord.
Und er hat halt um irgendeinen bekloppten IBO-Titel halt geboxt. Ja. Damit man halt was präsentieren kann.
Ja, und also ich sehe da auch in Harutyunyan, so leid es mir tut für Universum und für den Atem, aber ich sehe da wenig Hoffnung, dass man da irgendwie wirklich mal in eine objektive Top 10 oder so stoßen kann. Ich stelle es mir schwierig vor. Auf jeden Fall. Und von daher, ich kann es irgendwo nachvollziehen, aber für mich ist das eine super blöde Situation, das für alle Beteiligten. Das ist, das, da gibt es doch nur Verlierer, wenn man so eine öffentliche Schlammschlacht macht.
Ich meine, es ist jetzt auch bescheuert. Ist zwar jetzt auch bescheuert, aber ich denke manchmal auch so ein bisschen ich meine, klar, einerseits sagst du, Konkurrenz belebt das Geschäft, aber andererseits sage ich mir auch, wie viele Box-Veranstalter brauchst du jetzt noch? Mal ganz ehrlich, wenn du jetzt mal Universum auflöst und die zwei, drei halbwegs guteren Leute verteilst du nochmal auf ein paar andere Promoter, die Verträge haben. Ich glaube, da wäre eigentlich einem mehr mitgeholfen, als wenn du jetzt sagst, komm, wir machen jetzt noch einen fünften und einen sechsten Boxstall auf, die alle nur so
vor sich hindümpeln, so ein bisschen.
Ja, vor sich hindümpeln mit ihren Boxern, die halt so eingekaufte Georgier halt besiegen.
Also ich weiß nicht, Universum ist ja in Hamburg vielleicht nicht schlecht. Die haben ja noch EC-Boxing und so, die machen das eigentlich.
Ja, aber mit wem kooperiert denn EC-Boxing? Ich glaube, Runfighting kann das sein. Und wer guckt das noch?
Ich glaube, die liefen, glaube ich, auch manchmal vielleicht in Hamburg regional. Aber die, klar, die werden jetzt auch nicht immer übertragen, aber manchmal boxen die auch auf anderen Veranstaltungen. Aber
siehe Mikalkin?
Ja, wie Mikalkin, ja genau. Die sind dann auswärts halt oft. Aber sagen wir mal so, Universum, wenn sie sich retten wollen irgendwie, dann müssen sie sich einfach irgendwie einen großen Namen einkaufen, da auch Geld springen lassen, weil sonst, oder halt
nicht hier den Dings, also, die haben doch letztens noch einen Kubaner gekauft.
Ja, aber vermarkten die den? Also keine Ahnung. Das ist ja die Frage, irgendwie auf der Homepage, da steht ja auch, ja, José Ladue, der war doch verletzt, das war doch der sich da verletzt hat, das war doch das nächste Pech in dem Kampf. Der hat sich doch irgendwie das Knie verdreht oder so, der war ja dann auch irgendwie raus.
Ja.
Entweder müssen sie sich irgendwie ein Top-Talent kaufen, wirklich internationales, und dann irgendwie probieren aufzubauen, oder sie müssen sich halt so jemanden wie Hook nehmen, der schon einen Namen hat, und den als Hauptkämpfer präsentieren. Aber ich meine, die haben jetzt eh keinen Fernsehvertrag mehr, deswegen haben sie jetzt eigentlich weniger Sorgen. Also.
Ja, und sag mal, du kannst dir jetzt natürlich ein Talent holen, aber du musst aber auch überlegen, wer soll denn die dann auch noch trainieren?
Ja, die haben ja Trainer, ne? Also,
ja, aber sag mal, wenn du jetzt, ich übertreibe jetzt mal, jetzt sagen wir mal, du nimmst jetzt mal so richtig Asche in die Hand und holst dir Alexander Usyk. jetzt einfach mal so, ja. Mal richtig, wie sagen wir so schön, mal so richtig groß träumen. So, wer soll denn den da trainieren?
Der muss seinen Trainer mitbringen, ne?
Ja, wie heißt der jetzt hier noch, der da gerade Cheftrainer ist? Der?
Gregoria, ne?
Arthur Gregorian, genau. Mir fiel gerade der Name nicht ein. Soll der den etwa trainieren?
Nö, das musstest du natürlich irgendwie dann auch. Ich würde einfach sagen, die müssen ja auch nicht nach Hamburg kommen unbedingt. Die können sich auch woanders vorbereiten. Die müssen halt nur eine Kooperation machen und dann Hauptkämpfer sein und dann nach Hamburg kommen für den Kampfabend oder. Die müssen sich ja gar nicht mit den anderen da vorbereiten, wenn du so einen Top-Kämpfer hast. Der kann sich ja in der Ukraine, in Amerika, in England, sonst wo vorbereiten mit seinem Trainer, den er haben will. Also da muss er jetzt nicht unbedingt sich, man soll sich ja eher nach oben orientieren und nicht nach unten so. Also von daher, das würde ich jetzt gar nichts, aber das kostet halt viel Geld und das Geld haben die ja auch anscheinend nicht. Einfach mal sagen, das Geld haben sie halt nicht. Sie können sich so jemanden ja nicht kaufen, weil sonst würden sie es, hätten sie es ja schon gemacht.
Ja. Ich denke, die werden jetzt in irgendeiner Form, werden sie wahrscheinlich jetzt da auf irgendwelchen Veranstaltungen im Ausland vielleicht noch ein bisschen rumreiten müssen, damit sie es schaffen. Und dann vielleicht kriegen sie dadurch ein bisschen Geld rein oder so, oder verheizen irgendwelche mittelklassigen Boxer und nehmen das Geld, was sie dann einnehmen, und stecken das dann in die, die etwas Talent haben, wie ein Harutian oder sowas. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall wird das, denke ich, auf absehbare Zeit ohne Promoter, also ohne TV oder Plattformvertrag, nennen wir es mal ja so, erstmal nichts werden.
Ja, aber obwohl Sport1 könnte ja auch mit denen zusammenarbeiten, aber wahrscheinlich geht es nicht, weil sie
verbunden sind. Ja, und du hörst ja auch viele Sachen, ob die jetzt noch mit Sauerland weiterarbeiten und naja.
Ja, aber das ist doch absolut schwierig. Ich meine, es ist ja nicht so, dass der jetzt irgendwie jahrzehntelange Erfahrung hat, irgendwie bei größeren Veranstaltungen, die auszurichten. Das ist irgendwie ein Boxstall, der aus dem Nichts gekommen ist, so mehr oder weniger. Ja. Und in Erscheinung getreten ist auf einmal und dann irgendwie so in der Öffentlichkeit agiert mit so einem Ding, wo es einfach nur Verlierer gibt. Und das ist doch irgendwie, warum macht man das? Also ich finde das wirkt auch alles irgendwie.
Unprofessionell, ne?
Genau,
ja. Und auch, das wirkt auch alles so gewollt und nicht so richtig gekonnt, leider. Also das sieht man auch schon in Pressemeldungen. Ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber ich meine, wer nicht mal einen richtigen professionellen Pressesprecher hat, da weiß man halt schon alles, wer sogar daran spart. Und ich glaube, ein richtiger professioneller Pressesprecher, der hätte auch diesen ganzen Streit gar nicht erst so an die Öffentlichkeit gebracht. Erstmal das. So, weil der hätte von außen das ein bisschen neutraler vielleicht beobachtet und die Leute ein bisschen runtergeholt, so, weil ist ja klar, wenn jetzt Rassismus ist immer ein emotionales Thema, wenn man da selbst betroffen ist, kann ich verstehen, dass man da wirklich in seiner Rage, in seiner Wut vielleicht wirklich nicht überlegt agiert und dann Sachen macht, die man später bereut. Das ist ja auch ganz normal, auch nachvollziehbar. Aber es ist echt schlecht und man merkt so, das wurde sehr groß aufgefahren, dieses Thema. Man, da ist ja auch Juan Carlos Gomez irgendwie noch im Team. Früher war ja auch Darius Michalczewski sollte Berater sein, dann sollte Uli Wegner Berater sein. Ich meine, von denen hört man auch gar nichts mehr. Die sind ja alle, haben sich irgendwie ein bisschen zurückgezogen, so keine Arbeit. Man weiß aber ja gar nicht mehr.
Aber haben die mehr Berater als Boxer, wenn der eine Bruder jetzt Berater tätig ist? Und, aber sorry, man muss doch mal irgendwie nicht unbedingt vielleicht die Boxer als Berater nehmen, sondern vielleicht Leute, die das Business kennen und sich da auskennen und weiß ich nicht, ob das so der Königsweg ist.
Glaube ich auch nicht. Ich glaube, die sind so ein bisschen in ihrer Blase so. Ist einfach so, die nehmen dann alle Freunde so mit ins Team rein oder die sie halt kennen, noch von Universumzeit, merkt man ja auch so. Ist ja auch ganz nett, aber ich glaube, da fehlen sehr viele Blicke von außen, weil selbst dann Harutjunjan ist halt in Hamburg viel bekannter als in Berlin. Ich meine, frag mal in Berlin, der kennt niemand Harutjunjan. Sehr wenige, wirklich. Also natürlich, ich kenne ihn so, weil ich habe das auch im Fernsehen verfolgt und so, aber trotzdem, die sind dann so in ihrer Hamburger Blase, nur weil sie halt in ihrer Stadt bekannter sind, weil sie da schon immer geboxt haben und auch schon als Amateure erfolgreich sind und ein paar Fans da waren.
Aber selbst wenn du Leute hast, die besser sind, jetzt mal, ich übertreibe jetzt mal, würde ein Jürgen Brämer, würde der in Stuttgart eine Halle füllen?
Stuttgart ist schwierig, ne? Also da wäre ich mir nicht so sicher. Ich glaube, in Stuttgart würden viele keine Halle füllen, ehrlich gesagt. Aber eher so 400 Arten und so, ne? Ja, kommt dran, was für eine
Halle. Ja, okay, dann sage ich jetzt mal, würde Jürgen Brämer hier im Rheinland eine Halle füllen? Vielleicht das Burgwächter Castello in Düsseldorf? So eine kleinere Halle?
Das ist schwierig, weil ich kenne die Bremer Fans jetzt nicht so, ob das so eine reisewütigen Menschen sind. Er ist natürlich eher so im Norden. In Berlin würde er auch noch eine recht gute Halle, glaube ich, füllen. So.
Hat er ja letztens doch.
In Hamburg auch. Schwerin, er kommt ja aus Schwerin. Also alles, was nicht so weit von seiner Heimat ist, glaube ich, würde er voll machen. Alles, was zum Beispiel jetzt München und so ist, ist, glaube ich, schon schwierig, weil es einfach total weit weg ist. Und welcher Boxfan fährt da? Ich meine, das ist halt aufwendig auch, ne? Das ist jetzt auch meistens dann kein Big Event und fährst du dann dafür dahin? Ich meine, wir haben jetzt nicht so eine Tyson Fury Fans, die da nach Las Vegas fliegen, um ihren Boxer zu unterstützen. So,
ja, halt, und kämen wahrscheinlich auch immer auf die Rahmenbedingungen an. Also A, natürlich die Undercard und natürlich, wenn man jetzt so die Eintrittspreise, also wenn man sich jetzt irgendwie das Hook Event anguckt, was er irgendwie mal geplant hatte und dann da irgendwie abnormale Ticketpreise verlangt. Natürlich laufen die Leute da nicht in Scharen oder klicken auf die Internetseiten und kaufen die Tickets. Also wenn der irgendwie so ein Ticket ganz hinten irgendwie 70 Euro kostet für eine überschaubare Veranstaltung, dann wie viele Leute kaufen das? Keine? Wenig?
Wenig, ja. Auf jeden Fall ist viel zu teuer. Die meisten Boxfans, auch die Jüngeren gerade, die gehen natürlich nicht hin. Also es ist schon sehr regional immer auch, weil die Fans halt lieber dahin gehen, wo sie halt die Leute kennen, ne? Ist ja klar. Also das ist ja auch schlauer, in seiner Umgebung zu boxen, wo man viele kennt, die einen unterstützen. Aber Jürgen Brämer ist wahrscheinlich noch der Einzige, der wirklich die größten Hallen in Deutschland noch füllen würde, weil mir fällt jetzt kein Name ein, der jetzt aktuell noch boxt und eine größere Halle vollfüllen würde, oder, in Deutschland. So wüsste ich jetzt nicht, wer
da und es kommt, Potenzial hat. Kommt ja auch noch drauf an, wo und gegen wen.
Gegen wen. Wenn
du könntest, denke ich mal, so eine Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf, die bei Konzerten so, glaube ich, 7.500 fährst. Dürfte also, keine Ahnung, 5.000er Halle sein, sage ich jetzt mal, bei einer Boxveranstaltung. So gegen einen Gegen den Sturm? Könnte ich mir das noch vorstellen?
Sturm, ja.
Ja, der Name Sturm hat auch unheimlich gelitten in den letzten Jahren. Also das zieht auch nicht mehr. Und du darfst halt auch einfach nicht vergessen, da sind zwei, also in Anführungszeichen, Box-Opas. Das will dann auch vielleicht nicht mehr, also das zieht auch nicht mehr so.
Nicht mehr so wie früher, aber zieht immer noch mehr als alles andere, was wir haben.
Ja.
So, ist halt wirklich so, es zieht halt, weil was haben wir sonst für Kämpfe, so, das ist halt auf jeden Fall keine, die gegeneinander stattfinden, so, deswegen, ja, also, oder zum Beispiel Arthur gegen Feigenbutz, das würde immer noch ziehen, sowas, ja, Arthur ist halt jetzt nicht gerade wirklich aktiv und man weiß auch nicht, ob er wirklich nochmal zurückkommt und bei Sturm ist ja genau das Gleiche, ob der überhaupt nochmal boxt.
Nein, sagen wir mal so, laut seinen Schulden, ja.
Ja, er versucht's bestimmt, aber ich meine, welchen Fernsehsender wir er finden, so. Das ist ja auch nicht so einfach. Ich meine, auch für ihn wird's schwer werden.
Ja, klar, du musst jetzt irgendeiner vor. Also, wenn der jetzt nicht irgendwie dann, sagen wir mal, auf dem WDR boxt oder so, oder. Ja, keine Ahnung. Wo willst du boxen noch in Deutschland? Du musst halt auch, wie auch Eugen das gerade schon beschrieben hat, die Öffentlich-Rechtlichen haben halt auch das Problem, zwar. Die haben zwar in Anführungszeichen großes Angebot, es ist aber halt für die meisten Menschen uninteressant. Du hast das ZDF, du hast die Spartensender des ZDF, wie ZDF Neo oder so, oder was haben die noch, ZDF Kultur. Du hast Sender wie Arte. Gut, Arte finde ich gut, beziehungsweise ich finde den YouTube-Kanal gut von Arte.
Aber die zeigen, glaube ich, keinen Boxen auf Arte.
Nö. Und dann hast du das, dann hast du die ARD und die Sendeanstalten der ARD, wie den WDR, NDR, MDR, RBB und weiß der Geier was. Da bist du halt auch irgendwo lokal beschränkt. Ich meine, klar, du kannst natürlich, ich sag mal, auch hier im Rheinland kann ich den MDR im Fernsehen gucken, wenn da SES veranstaltet, aber es ist ja jetzt nicht so, tendenziell schaltet man ja, sagen wir mal, wenn man jetzt, wie ich im Rheinland lebt, eher den WDR ein, weil da halt auch dann regional entsprechende Formate laufen, wie der Kölner Treff oder entsprechende Nachrichten. Da interessiert mich jetzt relativ wenig, was in Bautzen passiert.
Ja, aber wenn der in Zittau, der Hundezüchterverein, irgendwie einen neuen Hund oder Vorstand wählt.
Ja, klar.
Muss man doch wissen. Nee, aber das ist doch eine Lösung, dass einfach die regionalen Sender, regionalen öffentlich-rechtlichen Sender Boxen zeigen. Und so funktioniert es ja auch. Es funktioniert mit dem MDR. Der RBB hat es ja auch schon gemacht. Leider nicht so oft mit Argon. Aber es wäre cool, wenn die es halt öfter machen würden.
Oh, die veranstalten übrigens demnächst in Wuppertal.
Ja, genau.
Gerade einen, wo auch dann Kulkai boxt.
Ja, weil Vincenzo Gualtieri daherkommt, das ist so seine Heimat. Ich glaube, da denken sie, oder hoffen sie halt auch viele Fans halt aus von ihm, was wahrscheinlich auch so sein wird. Ja, deswegen, also ich fände es gut, wenn diese ganzen regionalen Sender halt mehr Boxen zeigen würden, auch konstant. Oder Hamburg 1 dann halt weiter, so irgendwie sowas. Weil ist zwar dann blöd, man kann es ja immer noch im Internet oft per Stream einfach dann gucken und es funktioniert ja dann auch, weil die Leute interessiert es dann doch, wenn die Leute aus ihrer Region boxen. Vielleicht eine Nummer kleiner, aber es reicht auch.
Ja. Kann man, also.
Du bist auch nicht so begeistert davon. Was würdest, ja, du denn machen? Was würdest du da machen?
Also, die Frage ist halt, sag mal, wo ich eher drauf gehen würde, ist, die Öffentlich-Rechtlichen müssen sich halt eher über, sagen wir mal, über ihr Angebot oder das Format ihres Angebots überdenken. Ich meine, im Endeffekt hast du zu viel. Wenn du überlegst, wie viele Radiostationen es gibt, wie viele Sender es gibt oder so Spartensender, die vom öffentlichen rechtlichen finanziert werden.
Wahnsinn, ich mein, ne? Ja. Also ich schalte jetzt auch mit dem digitalen Radio. Wenn man da mal so schaut, was da so gibt, so 1 Live Digi im Westen, da frage ich mich, wofür? Ich meine, der normale 1 Live, ne, soll ja eigentlich der Jugendsender sein, aber da kommen teilweise Lieder, dagegen ist WDR 4 modern. Und da denke
ich, ja, wo ich mich auch frage, welcher Teenager hört denn noch Nirvana?
Entweder sind die, ist 1 Live irgendwie mitgealtert mit den Angestellten oder so, dass sie dann nochmal was Jüngeres machen, oder ich verstehe das nicht so wirklich, so den Programmangebot, das ist mir echt teilweise ein Rätsel. So. Genauso wie, keine Ahnung, wenn du jetzt liest, irgendwie so Deutschlandfunk, keine Verkehrsnachrichten mehr, dann denke ich mir, ja, so ein Sender, der irgendwie deutschlandweit agiert und Informationen verbreitet, der Was soll der denn sonst senden, außer Verkehrsinfos und Nachrichten? dafür sind die doch da. Aber wenn
ja, du musst überlegen, halt auch Radio, das wird sich ja auch alles ändern. Ich meine, ganz ehrlich, wer hört denn jetzt, also von Jugendlichen noch aktiv Radio, wenn er sich eine Spotify-Playlist zusammenstellen kann und Spotify anhand der Sachen, die er gerne hört, schon quasi errechnet, was ihm auch noch gefallen könnte.
Genau, und wenn man sich halt irgendwie, wenn man Nachrichten hören will oder so, dann hört man die jetzt vielleicht nicht unbedingt im Auto, sondern dann hört man sich die halt vielleicht dann übers Handy an, auch schon im Auto, aber dann hört man halt die Nachrichten dann, wann man möchte und nicht unbedingt, wann die gesendet werden.
Ja, oder du guckst dir halt irgendwelche Videopodcasts bei YouTube an. Oder weiß der Geier was. Also die Möglichkeiten, die gibt's da noch und nöcher. Und da wird sich halt, denke ich, auch, sagen wir mal so, da muss sich auch einfach der öffentliche rechtliche fangen wir mal an neue Gegebenheiten anpassen. Und ich glaube auch, das halt auch also einer der Gründe ist, warum sie auch in diese ZDF-Veranstaltungen im Endeffekt gar nichts reingepumpt haben, weil sie einfach nicht wussten, ist das denn überhaupt was Interessantes? Und deswegen wahrscheinlich auch einfach mal mit null Geld agiert haben. Weil im Endeffekt haben die 1000 Baustellen, die genügend kosten. Im Endeffekt müssten sie eigentlich hingehen und erstmal gefühlt 100 Radiostationen dicht machen. Ich meine, wie viele WDR-Radiostationen gibt es? Ich glaube, 5 oder 6. 5 oder 6 Radiostationen.
Weißt du, willst die Journalisten noch arbeitsloser machen, als sie schon sind?
Nicht arbeitsloser, aber nicht, sagen wir mal, du musst halt auch, sagen wir mal, ein bisschen Qualität bündeln.
Ja, ja. Manchmal ist weniger mehr. Ich finde das gerade auch bei den Nachrichten finde ich das super, dass es sowas gibt wie Deutschlandfunk, wenn da irgendwie, keine Ahnung, wenn ich Auto fahre, irgendwie meine längere Strecke und ich höre dann irgendwie so ein Radio-Feature, was wirklich gut gemacht ist, das ist doch...
Ja, oder Deutschlandfunk Kultur hat ja auch eine Menge gute Sachen.
Das ist super, ne? Also ist mir persönlich mittlerweile lieber als dieser Dudelfunkradio, wo einfach nur irgendwelche Chartlieder gespielt werden. Die kann ich mir auch mit dem Handy anhören. Und ich bevorzuge immer mehr dann irgendwie so Inforadios, aber wenn
ja,
da was...
Dito. Ich kann auch diese deutsche Kacke nicht mehr hören.
Ja, die hören sich auch alle gleich, diese ganzen Mark Forsters und keine Ahnung,
das ist fürchterlich. Sehen, wie die Sonne aufgeht, yeah.
Ich frage mich dann immer, ich kenne niemanden, der so ein Konzert besuchen würde oder solche sowas gut findet. Also ich frage mich immer, wer kauft sowas, wer findet sowas gut?
Das sind und die Leute, die dann
bist auch nicht so auf der Arbeit und hör so, ich war gestern bei Philipp Porzell. Was?
Was für ein Ding? Ja, keine Ahnung. Das ist doch, ich frage mich auch, keine Ahnung. Auf jeden Fall, auch diese ganzen komischen Krimis und keine Ahnung, was für Serien und das.
Aber wirklich nur schlechte Sachen. Eigentlich, da läuft keine
das,
gute
das gehört
Serie.
Großstadtrevier oder so. Gut, klar, die Tat. Also sagen wir mal, Tatort, finde ich, in der Form hat noch eine Berechtigung. Das ist auch eine gewisse Tradition. Ich habe zwar auch schon ewig keinen mehr gesehen, aber prinzipiell kann man sagen, ist ein Tatort qualitativ schon eine der besseren Sachen, die du im deutschen Fernsehen sehen kannst. Vor allem, was eine deutsche Produktion betrifft. Andererseits sage ich jetzt aber, was ich halt jetzt sagen will, im Endeffekt müsste es doch eigentlich viel weniger Sender geben und das, was gut ist in den Sendern, müsste dann behalten werden und das, was kacke ist, was dann halt quasi so ein Lückenfüller ist und unnötig Geld kostet, das müsste weg. Ähnlich denke ich auch manchmal, wäre es echt geil, wenn du sagst, so, wenn sich jetzt jemand mal richtig sagt, ich kaufe jetzt hier Argon, EC-Boxing und Universum auf, nehme das, was gut ist, den Rest halt kann auf den Dorffesten boxen oder ich und dann noch warten wir noch ab, was mit Sauerland ist und das, was gut ist, alles, was gut ist, packst du in einen Stall rein und damit gehst du dann Geld verdienen. Weil im Endeffekt ist
das richtig.
Ja, so und dann kannst du halt auch sagen, wenn ein öffentlich-rechtlicher, sagen wir mal, wieder ein bisschen geldsparender gearbeitet hat und sagt, komm, jetzt haben wir mal ein bisschen Geld über und können dann auch mal wieder in Sport investieren. Und dann kommt die Olympiade mal wieder auf den Öffentlich-Rechtlichen. Und dann kann man das noch kombinieren mit, so, jetzt haben wir noch das und das und das lief gut oder sowas. Hier hatten wir nochmal einen Plus an Werbeeinnahmen, weil die Einschaltquoten gut waren. Dann können wir sagen, jetzt zeigen wir auch nochmal so ein paar mehr Sport aus deutschen Landen, fördern auch nochmal den deutschen Sport, fördern dadurch dann vielleicht auch nochmal Interesse am deutschen Sport, sodass dann Talente auch in diverse Sportarten gehen, wie zum Beispiel, also in den Leistungssport gehen, wie zum Beispiel, was weiß ich, Gewicht heben, Fechten oder weiß der Geier was, dass dann auch ein paar Leute bekannter werden und dadurch halt auch, sag mal so, das Produkt auf lange Sicht mehr gefördert wird und mehr Leute nachkommen, muss ja nicht nur aufs Boxen limitiert sein, aber prinzipiell müsste eigentlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk sein Angebot deutlich drosseln, um halt die Qualität eher zu dran, weil momentan hat es eher Quantität. Klar finde ich so Sachen für jüngere Leute wie die Angebote der Funkgruppe sehr gut, also da gibt es wirklich gute Sachen.
Ich finde das absolut, absolut super grenzwertig, dass man sowas, dass es sowas wie Funk überhaupt gibt.
Ach, da sind schon gute Formate bei. Es ist natürlich, sag mal so, es ist grenzwertig, dass das quasi öffentlich-rechtlich auf einem privaten Server läuft von YouTube.
Ja, dass man da
das ist grenzwertig.
YouTuber anwirbt und so und das dann hier als öffentlich-rechtliches Programm so verkauft. Ich finde das absolut fragwürdig. Dass manche Inhalte und manche Dokus da super sind, das ist ja, ich denke, das ist ja keine Frage, aber sind das nicht Sachen, die sowieso entstehen würden teilweise? Also ich weiß nicht, also so wenn ich mir manche Funkgestalten da so angucke, das
ein paar Sachen sind natürlich aufgekauft worden von Alter, Funk, aber ja. Ein paar Sachen, ich sag mal, was ich ganz gerne gucke, ist hier zum Beispiel Valulis, den gucke ich ganz gerne. Der hatte ja vorher mal, glaube ich, beim SWR3 eine Sendung gehabt, also vom Prinzip her ähnlich. Und so wie sie es machen, und vor allem in dem Tonus, wie sie es machen, ist das schon ordentlich. Und da hängt auch, sagen wir mal so, wie sie es machen, da merkst du halt, dass da auch was Geld drin steckt, weil, sagen wir mal so, andere Sachen, die YouTuber machen, da siehst du halt, dass das so ein bisschen amateurhaft halt ist. Ansonsten Sachen wie Mr. Wissen to go oder sowas gucke ich auch ganz gerne. Klar, ich sag mal, wenn du jetzt so guckst, so Raik Anders, klar, das ist nur eine Kamera und der erzählt was.
Ich finde den absolut fragwürdig, den Raik Anders. Also wirklich. Also
ja, der ist fragwürdig. Das war jetzt nur für mich ein Beispiel in Form von, das bedarf jetzt nicht wirklich Geld.
Das ist so ein Moralapostel, so gefühlt. Ich finde den ganzen Typ sehr skurril und ich finde das absolut fragwürdig, dass man da so jemanden bei Funk hat. Also absolut merkwürdig. Also, keine Ahnung. Ich habe da echt Bauchschmerzen irgendwie bei diesen Funksachen, weil YouTube. Muss das sein?
Ist ja, das aber sag mal so, was willst du denn sonst machen? Die Jugendlichen gucken nur mal YouTube. Also
ja, du musst dein Tun und deine Existenz ja irgendwie rechtfertigen. Ich meine, das meiste Geld von den Gebühren oder ein Großteil geht halt für diese übertriebenen Pensionen der Angestellten da drauf, die teilweise eine Überversorgung haben oder hatten. Das ist ja Wahnsinn, wie viel Kohle da einfach so rausgeblasen wird. Für was? Wenn man sich überlegt, wie viele Haushalte da die Gebühr.
Wie viele Tatorte du davon produzieren könntest.
Ja, wie viel Sportrechte und keine Ahnung, was da ein Geld, genau, wie viel, keine Ahnung, wie viele Haushalte in Deutschland dafür zahlen, GZ, aber es sind viele und es ist verdammt viel Geld. Und was dann da wirklich bei rumkommt, finde ich auch arg überschaubar so.
Ja, deswegen sag ich ja, im Endeffekt müsstest du mal wirklich den Schwarzstift draus und sagen, so jetzt mal so ein Anführungszeichen, so absolute Spartensender, wo ich denke, dass die echt eine mega überschaubare Quote haben, wie bei ich ZDF Kultur, wobei die auch, ja, gefühlt eigentlich auch nur Hitler-Dokus haben. ja, ohne Scheiße, entweder läuft irgendwas über Kalter Krieg oder Hitler. Oh, ich sag mal so, nichts gegen die Dokus, aber die können auch auf Phoenix laufen. Da brauchst du nicht eine ZDF-Anstalt für.
Die meisten Sender hat man doch nie richtig geguckt. Also ich meine, die meisten Sender kennt man gar nicht. Es gibt einfach, weiß ich, also ich guck mir da gar nicht mehr so alles an. Wenn ich was suche zu einem bestimmten Thema, dann sucht man das bei YouTube und da gibt es meistens auch irgendeine Doku, dann guckst du die halt da
richtig an,
weil dann viel besser dann, was findest.
Ja, und dann, oder ab und zu drückst du mal auf Pause, weil du pinkeln musst. Das ist natürlich der Vorteil einfach diesen neuen Medien, die du da hast. Ich finde es aber trotzdem, andererseits, wenn man mal so durchseppt, dann denke ich mir auch manchmal, was sind denn das für Sender? Bibel-TV und sowas, wo ich mir denke, ja, das sind doch,
wer guckt denn sowas?
Ja, also, ganz ehrlich, ich frage mal gegen. Wer guckt sowas richtig? Aber das ist privat, das ist nicht öffentlich-rechtlich. Das heißt also, das muss also finanziert werden Und anscheinend ist es ausreichend, anscheinend gucken das ausreichend Leute, dass sowas das finanziert lohnt, ne? wird. Weil ich mich denke, mir auch, wenn du da Bibel-TV guckst oder KTV, ich habe 3 oder 4 kirchliche Sender bei mir, wo ich mich auch frage, warum? Selbst wenn ich ein religiöser Mensch wäre, würde doch ein Sender reichen. Theoretisch. Theoretisch und theologisch.
Ja. Kann man auf jeden Fall viel verbessern, und wer noch einen unprofessionellen YouTube-Channel sehen will, der kann ja mal bei K.O. und Co. nachgucken, da gibt es ein bisschen was über Boxen.
Oder frag doch mal, ob Funk dich finanzieren würde.
Ja, würde auch zu meinem Namen passen, ne? Eigentlich müssen die mich echt fördern, aber ich glaube, die sind nicht so Boxfans. Die wollen den Sport nicht so fördern. Weiß nicht. Gibt noch viele Bedenken gegenüber dem Boxsport leider.
Ja, du musst das vielleicht ein bisschen fanziger machen. Weißes Regal im Hintergrund. Und du musst halt nicht sagen, hallo Leute, sondern hallo ihr Sweethearts oder sowas.
Bisschen fancy. Ich kann mich ja noch entwickeln. Ich bin ja noch am Anfang. So von daher.
Und du brauchst viel mehr Anglizismen.
Ja, das ist auch neu, ja, genau. Oh Mann. Ja, aber ansonsten, ich glaube, wir haben genug heute auch über was anderes geredet, aber es ist ja vielleicht auch mal für manche Leute interessant, unsere Meinung zu hören zu so einem Fernsehdebatten.
Ja, wenn es nicht so viel gibt im Boxen, ne?
Da muss man auch mal über Raik anders reden.
Ich kenne den übrigens gar nicht, ich muss mir den jetzt auch nochmal angucken, damit ich dann mit.
Sagen wir mal, kann man, muss man nicht.
Ja, das ist so ein Moralapostel, kann man das so beschreiben?
Ein Moralapostel, der sich quasi an den aktuellen Ereignissen orientiert. Also sag jetzt mal so, wenn jetzt mal monatelang nichts wäre mit Rechtsextremismus, würde der auch nicht über Rechtsextremismus reden.
Genau.
Sagen wir es mal so. Es ist zwar gut und richtig, dass er das tut, aber er tut es halt nur dann, wenn auch was passiert.
Ist schon lustig, keine Ahnung. Und nichts mit Fäkalien in die Kommentare schreiben, Raik anders. Wird's wichtig.
Okay. Nee, werde ich nicht machen. Halt
nichts mit Fäkalien, also ich soll nicht beschreiben, wie mein morgendlicher Stuhlgang war.
Nein. Ist ja nicht googeln. Könnte man auf irgendwelche Leaks stoßen.
Ja, okay. Habt ihr noch irgendwas? Nee, ne?
Ich glaub, nee.
Vielleicht.
Lass uns in den Sack hauen. Wir sehen uns nächste. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Okay. Ciao.
Servus.